Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Fagon. Unser erster Schauplatz ist das Walliser Kantonsspital in Sion, wo es in letzter Zeit zu 3 Todesfällen kam, und zwar nach derselben Operation, die vom gleichen Arzt durchgeführt wurde. Ich habe unsere Mitarbeiterin Nadine Altiner von Radio-Television Suisse in Lausanne gebeten, uns die Details zu schildern.
Tja, die Affäre riecht stark nach einem Skandal im Kanton Wallis. Die Polemik begann vor ungefähr 10 Tagen, als die Satirezeitschrift Vigus publik machte, dass eine Klage gegen einen Chirurg des Walliser Spitals eingereicht wurde. Danach erfuhr die Zeitung noch ein zweiter Fall und letzten Donnerstag wurde ein dritter Fall veröffentlicht. Bekannt ist, dass die 3 Toten genau dieselbe Operation erhielten, nämlich eine Bauchspeicheldrüse-Eingriff. Und alle 3 wurden vom selben Arzt operiert, den Chefchirurg der Abteilung. Die Direktion hat schnell reagiert und eine interne Untersuchung angeordnet, aber die Resultate, die werden erst nächste Woche erwartet. Und bis dann wird der betroffene Arzt auf eigenem Vorschlag, muss man auch sagen, keine solche Eingriffe vornehmen. Alle Walliser Patienten, die eine solche Operation brauchen, müssen also in anderen Kantonsspitälern fahren.
Also die freie Spitalwahl kommt zum Zug, aber trotzdem, es wirft doch auch ein schlechtes Bild auf die Gesundheitsversorgung im Kanton Wallis.
Ja, diese 3 Todesfälle werfen ein schlechtes Licht aufs Spital. Die Verwaltung erinnert zwar, dass die Unschuldvermutung immer noch gilt und behauptet auch, dass die Qualität und die Patientensicherheit versichert sind. Aber der Ruf des Spitals steht auf dem Spiel und die Affäre wird noch heikler, wenn man präzisiert, dass der Chirurg bereits im Jahr 2010 für Schlagzeilen gesorgt hat. Damals wurde er beschuldigt, während einer Operation ein Fußballmatch geschaut zu haben. Das Krankenhaus zitierte zwar den Arzt für eine ernsthafte Klarstellung, aber nahm damals keine Sanktionen. Heute ist die Bevölkerung von dieser neuen Affäre sehr beunruhigt und man spürt ein Angstklima im Kanton. Das ist umso mehr problematisch, wenn man erinnert, dass die Patienten, wie Sie es gerade gesagt haben, der ganzen Schweiz seit 2012 die freie Spitalwahl haben. Ein schlechter Ruf des Krankenhauses könnte also die Walliser in andere Schweizer Spitäler drängen und damit das Walliser Spital schwächen.
Aber gab es jetzt auch politische Folgen auf diesen Skandal?
Ja, die Affäre nimmt auch eine politische Wende. Die Walliser Gesundheitsdirektorin Esther Weber-Kalbermatten hat ihre eigene Untersuchung bestellt. Sie will die Qualität des ganzen Spitals mit einer externen und neutralen Untersuchung überprüfen. Und die Affäre durchschüttelt auch den Grossrat. Linke sowie rechte Parteien fordern eine parlamentarische Untersuchungskommission über die Gesundheitsorganisation des Kantons. Die Liberalen möchten zum Beispiel, dass das Spital bei jedem Chirurgangriff eine zweite ärztliche Meinung holt. Die SVP geht noch weiter. Sie möchte alle Leute, die in diese Affäre direkt oder indirekt involviert sind, einfach kündigen. Und andere Parteien möchten eine tiefe, greifende Reform des Spitalsbetriebs. Es ist also nur der Anfang dieser Walliser Affäre.
Der zweite Schauplatz ist der Kanton Waadt, eines der schönsten Gebiete des Kantons und, wenn ich so sagen darf, auch der ganzen Schweiz. Es geht um das Weinbaugebiet Lavaux am Genfersee. Das ist das, was man sieht, wenn man aus dem Tunnel auf den Genfersee herauskommt mit dem Zug. Nun hat der Umweltschützer Franz Weber da vor einigen Zeit eine Initiative eingereicht. Um was geht es dabei?
Ja, es wird in den nächsten Monaten sehr heiß werden im Kanton Waadt. Die kantonale Initiative vom schweizberühmten Franz Weber will nämlich das Weingebiet Lavaux noch mehr schützen als heute und das passt weder den Gemeinden noch dem Kanton. Die Regierung hat diese Woche einen Gegenvorschlag zur Initiative lanciert und das verspricht eine lebhafte Diskussion bis zur Abstimmung. Wissen Sie, das Weingebiet zwischen Lausanne und Vevey ist stark in den Waadtländer Herzen verankert. Viele gehen am Wochenende im Gebiet spazieren und sie sind besonders stolz, dass Lavaux seit 2007 zum UNESCO-Welterbe gehört. Jeder Waadtländer hat also seine eigene Meinung über die Zukunft dieser wunderschönen Landschaft.
Aber was genau will denn Franz Weber noch zusätzlich schützen mit seiner Initiative?
Ja, kurz gesagt geht es um Bauen oder Nichtbauen im Lavaux. Die Bautätigkeit ist eigentlich in dieser geschützten Landschaft schon heute begrenzt, aber das ist nicht genug für Franz Weber. Der Vater der Zweitwohnung-Initiative will einen kompletten Baustopp für die nächsten 5 Jahre und restriktive Vorschriften, an die sich Gemeinden und Kanton halten müssen. Das heißt, keine neuen Häuser in den Rebhängen und auch kein Bau in den Dörfern oder über der Autobahn, wo es noch Bauland gibt.
Aber wie reagieren jetzt die Gemeinden und die Bevölkerung? Also, Sie haben es vorhin angedeutet, man ist da schon ein bisschen unruhig. Aber was heißt denn das konkret?
Ja, das gefällt den Gemeinden von Lavaux überhaupt nicht. Sie finden den Text für übertrieben. Die Winzer fürchten vor allem um ihre wirtschaftliche Existenz. Im Lavaux werden ja sehr berühmte Weine produziert, wie den Saint-Saphorin, den Desalais oder den Calament. Und die Besitzer der Weinbergen möchten, falls es nötig ist, noch größer werden können. Außerdem wurde die Initiative die Autonomie der Gemeinden in Planungsfragen stark begrenzen.
Und die Regierung hat nun einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Was sieht denn der vor?
Ja, sie hat eben diese Woche seinen direkten Gegenvorschlag lanciert. Konkret soll die Bauzone im Lavaux schon ein wenig geringer werden. Das Potenzial neuer Einwohner würde zum Beispiel innerhalb der nächsten 15 Jahre von 3.500 auf 1.800 gesenkt. Aber der Vorschlag erlaubt der Bevölkerung und den Winzern eine nachhaltige Entwicklung. Aber da besteht ein kleines Problem. Die Regierung hat 4 Jahre lang gezögert, um diesen Gegenvorschlag zu lancieren. Franz Weber hatte seine Initiative schon 2009 deponiert, aber das Thema war damals so sensibel, dass die Behörden über den Gegenvorschlag nicht einig waren. Die einen wollten keinen Gegenvorschlag, die anderen meinten aber, dass ein solcher Text taktisch gemeint intelligenter war. Sie erinnerten auch, dass Franz Weber schon 2 ähnliche Initiativen lanciert hatte in den Jahren 1977 und 2005. Und zweimal sagten die Waadtländer Ja zu einem besseren Schutz des Gebiets. Schließlich, nach 4 Jahren Zögern, kommt heute die Regierung zum Schluss, dass ein Gegenvorschlag notwendig ist. Und sie bekommt dafür auch die Unterstützung von den Lavaux-Gemeinden und den meisten politischen Parteien.
Und was heißt das jetzt für die Wahlen? Die finden ja nächstes Jahr statt.
Ja, das Risiko besteht, dass die Bevölkerung den Originaltext vorzieht. Die Unterschiede zwischen der Initiative und dem Gegenvorschlag sind nämlich nicht immer einfach zu erklären. Außerdem ist Franz Weber im Moment auch sehr tendenz- und erfolgreich. Die Zweitwohnung-Initiative hat es letztlich noch gezeigt. Es wird also nicht leicht sein für die Waadtländer Regierung, ihren Gegenvorschlag durchzubringen. Aber sie hat noch ein paar Monate, um ihre Argumente zu bereiten. Die Abstimmung findet erst am 9. Februar oder am 18. Mai 2014 statt.
Nadine Haltiner, wechseln wir das Thema. Es führt uns nach Genf. Diese Woche trafen sich der amerikanische Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov in Genf zu Unterredungen über Syrien. Ein Highlight für eine Stadt, die sich gerne eine internationale Aura gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch Institutionen, die abwandern und solche, die sich es auch überlegt haben. Man weiß zum Beispiel vom Roten Kreuz, dass man da mal angedacht hat, einen Teil wenigstens der Operation zu verlegen, anderswohin. Da stellt sich doch die Frage, gibt es denn dieses internationale Genf überhaupt noch?
Das ist eine lebhafte Diskussion am Genfersee. Ist die Genève International am Sterben? Diese Woche ist sie noch einmal losgegangen, als der Westschweizer Fernsehen RTS ansagte, dass das Rote Kreuz eine der wichtigsten Institutionen von Genf sämtliche Abteilungen nach Asien umziehen könnte. Die Schweiz wäre einfach zu teuer geworden. Aber das Rote Kreuz ist nicht die einzige internationale Organisation, die es in Frage stellt. Andere Institutionen stellen sich manchmal auch diese Frage. Und es wird heute immer schwerer für Genf, neue Organisationen anzulocken.
Sie haben einen Grund bereits genannt, die Lebenshaltungskosten in der Schweiz, die sind tatsächlich vergleichsweise hoch. Aber gibt es denn noch andere Gründe dafür?
Ja, für viele Experten ist die heutige Geopolitik der Hauptgrund. Genf war historisch gemeint jahrelang die Stadt für internationale Organisationen, große Treffen oder globale Gouvernance. Zur Erinnerung hatte Genf im Jahr 1985 die Begegnung zwischen Ronald Reagan, der amerikanische Präsident, und den Russen Mikhail Gorbatschow organisiert. Und 6 Jahre später, da kann man sich auch noch erinnern, das Treffen zwischen den USA und Irak, ein paar Tage später begann ja den ersten Golfkrieg. Heute ist die Welt anders, der Kalte Krieg gibt es nicht mehr und die politischen Probleme sind schwieriger geworden. Man braucht nicht unbedingt ein neutrales Land wie die Schweiz und es wird seit ungefähr 15 Jahren immer schwieriger, solche diplomatische Treffen in Genf zu organisieren oder neue Organisationen am Genfersee anzuziehen. Außerdem wird die Konkurrenz mit anderen Städten immer größer. Das zeigt das Beispiel des Klimafonds der UNO. Genf wollte es unbedingt an Genfersee, es war letztes Jahr, aber eine Stadt aus Südkorea hat das Wettbewerb schließlich gewonnen.
Nun, eine solche Abwanderung oder besser gesagt die steigende Konkurrenz auch für Genf als internationale Hauptstadt quasi der Politik oder solcher Verhandlungen, das schreit natürlich nach Gegenmaßnahmen. Ja, was gedenkt man jetzt zu tun, Genferseits?
Ja, wissen Sie, die Geneva International bringt viel, viel Geld nach Genf. Es sind mehrere Milliarden. Und heute kämpfen die Stadt und der Kanton, um die Besten zu bleiben. Die Bedeutung der Geneva International wurde unlängst zum Beispiel in einem Gesetz verankert. Und die Politiker machen auch regelmäßig diplomatische Werbetouren. Der Bundesrat hat diesen Sommer auch aus Bern reagiert. Er wird die Renovationen der internationalen Gebäude finanzieren. Unterstützen. Und man kann sagen, dass in diesem Kontext das Treffen zwischen John Kerry und Sergei Lavrov diese Woche ein super Coup war. Viele Genfer hoffen jetzt, dass das nur der Anfang einer neuen Diplomatie ist. Aber heute sind sie sich auch bewusst, dass die Stellung der Stadt nicht für alle Zeiten gesichert ist.
Nadine Altener von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
Unser erstes Thema betrifft die Nord-Süd-Achse, den Gotthard-Straßentunnel. Da hat der Bundesrat am Freitag seine Strategie bekannt gegeben. Eine zweite Gotthard-Röhre, aber keinen zusätzlichen Autoverkehr, so lautet die Idee, an der es auch einige Kritik gibt. Ich habe unseren Radiokorrespondenten Alexander Grass gefragt, ob man im Tessin nicht stark aufgeatmet hat.
Ja, vor allem die Regierung und die Wirtschaftskreise haben aufgeatmet. Man muss sich daran erinnern, diese Idee einer zweiten Gotthard-Röhre, die war politisch tot eigentlich vor noch gar nicht so langer Zeit. Der Kanton Tessin und die Wirtschaftsverbände hier haben versucht, in Bern zu überzeugen, dass ihnen das gelungen ist, ist eigentlich auch eine kleine Erfolgsgeschichte. Das Tessin hat immer argumentiert, dass hier eine Schließung mit der Tunnelsperrung eine Isolation des Kantons Tessin droht. Wir erinnern uns, da wären also während 900 Tagen wäre der Gotthard-Straßentunnel gesperrt gewesen, geschlossen gewesen, als Baustelle geschlossen. Der Verkehr wäre umgeleitet worden über den San Bernardino, aber auch über ein Huckepack-System durch den Basistunnel hindurch. Das hat im Tessin nicht überzeugt. Man hat gesagt, das sind Schönwetterplanungen. Man hat gesagt, das wird schiefgehen, es wird Wartezeiten geben und Firmen, die natürlich vor allem mit dem Norden arbeiten, und das sind 75% der Firmen, die werden schauen, dass sie sich verlagern können, dass sie vielleicht auch zum Teil mindestens im Norden der Alpen eine Neuansiedlung anstreben. Und das wollte Bellinzona auf keinen Fall.
Wirtschaftliche Kreise atmen auf, politische Kreise atmen auf, aber die ganze Bevölkerung, gibt es da keine Kritik?
Es gibt Kritik, man soll das nie vergessen. Der Kanton Tessin hat deutlich Ja gesagt zur Alpeninitiative. Der Kanton Tessin hat auch klar Nein gesagt zur Avanti-Gegenvorlage. Das ist die Vorlage gewesen, in der eben schon einmal die zweite Gotthard-Röhre drin gewesen ist. Also im Kanton Tessin sind die Meinungen politisch noch gar nicht gemacht. Ich würde keine Wette abschließen. was da an der Urne herauskommt. Die Kritiker sagen einfach, mehr Tunnel gleich mehr Verkehr. Sie vertrauen auch nicht diesen Versprechungen aus Bundesbern. Sie sagen, wenn schon eine zweite Röhre gebaut sein wird, dann ist es nur noch ein kleiner Schritt, um diese zusätzliche Kapazität auch wirklich auszulösen. Das wollen sie auf jeden Fall verhindern.
Aber wie ist denn die Stimmung im Tessin? Also umweltschützerische Anliegen, die haben ja meistens nicht so einen großen Nachhall.
Umweltanliegen sind im Tessin ein Thema. Es gibt so ein Vorurteil, ein politisches Vorurteil, eine politische Folklore, die meint, das sei der Vollgas- und Autofahrerkanton. Das ist aber nicht so. Im Tessin gibt es sehr viele Umweltorganisationen, die sich erfolgreich Gehör verschaffen, die gehört werden, deren Anliegen auch diskutiert werden. Denken wir ans Mendrisiotto, wo die Luftbelastungswerte jenseits aller Grenzwerte sind, viel zu häufig. Das wird hier diskutiert. Es gibt Pläne, wie man dem begegnen soll. Und zum Teil ist man dem einfach auch ausgeliefert als Kanton, der an der Nord-Süd-Achse liegt, auf der einfach ein Riesenverkehr rollt.
Wir bleiben beim Verkehr, kommen aber zum Luftverkehr. Es gibt im Tessin einen Flughafen, auch einen internationalen Flughafen. Das ist der Flughafen in Agno. Da gibt es neueste Entwicklungen und die sind nicht besonders gut.
Nein, die sind nicht sehr gut. Also es gab eine griechische Gesellschaft, die wollte von Agno aus fliegen. Sie wollte Verbindungen nach Wien und Paris anbieten. Jetzt hat sie sich zurückgezogen im August. Der Kundenkreis sei wohl zu klein für das Tessin, hat diese Fluggesellschaft gefunden. Und seither gab es natürlich eine riesige Diskussion, denn das Wegbleiben einer Fluggesellschaft hat bei so einem kleinen Flughafen große Auswirkungen. In Agno sind jetzt die Zeiten der Expansionspläne vorbei. Man sieht das schon rein an den Zahlen, wenn wir das mal anschauen. 2007 hatten wir 196.000 Passagiere, 2012 167.000 Passagiere und vielleicht noch eine letzte Zahl. In den Jahren 2000 bis 2010 konnte der Flughafen nur in einem einzigen Jahr schwarze Zahlen schreiben.
Aber gibt es jetzt da überhaupt einen Ausweg aus dieser Krise des Flughafens? Also ich meine, der Gotthard-Basistunnel, der wird ja auch einiges dazu beitragen, dass noch mehr Passagiere ausbleiben.
Genau so ist es und die Politiker verschiedener Couleur fordern jetzt eine Diskussion ohne Tabus, was auch immer das heißen mag. Es ist so, dass die NEAD natürlich Zürich bis auf eine Stunde und 40 Minuten heranbringt. Es gibt dieses Eisenbahnprojekt einer S-Bahn zwischen Lugano und dem Flughafen Malpensa. Da wird man unter eine Stunde Fahrzeit haben zu diesem internationalen Flughafen hin. Das sind beides schwierige Botschaften für den Flughafen Agno, der ein Regionalflughafen ist. Die Betreiber des Flughafens würden jetzt auf diese Kritik entgegnen, dass die meisten Passagiere Umsteiger sind. Das heißt, das sind Passagiere, die nach Zürich fliegen zum Beispiel und dort umsteigen, um weiterzufliegen. Also Agno muss sein Geschäftsmodell nochmals finden, muss herausfinden, wie sie mit diesen wenigen Passagieren eben doch rentabel arbeiten können und die Arbeitsplätze erhalten können.
Und wie viele Arbeitsplätze sind denn das?
Es sind aktuell 72 Mitarbeiter, aber darum herum gibt es sozusagen noch einen ganzen Ring von Firmen, von kleinen Geschäften, die natürlich auch vom Flughafen leben. Das sind 400 Personen, also das ist nicht ohne in dieser Region.
Kommen wir zu einem weiteren Thema. Die Tessiner Regierung ist am Kämpfen gegen das Lohndumping in dieser südlichen Region der Schweiz und da ist eine neue Maßnahme getroffen worden diese Woche.
Ja, da ist eine neue Maßnahme getroffen. Es geht um die kleinen Temporärbüros. Die Tessiner Kantonsregierung hat schon früher einen Arbeitsvertrag beschlossen und durchgesetzt, der für alle diese Personalverleiher gilt. Man hat damals festgelegt, dass dieser Arbeitsvertrag erst ab einer gewissen Größe gilt und hat dann festgestellt, dass diese Temporärfirmen vor allem in Italien begonnen haben, Filialen zu bilden, dass sie sich sozusagen aufgesplittert haben in eine, zwei, drei, vier, fünf Kleinfirmen, sodass sie dann nicht mehr verpflichtet waren, diesen Arbeitsvertrag einzuhalten. Man hat dann das angeschaut, hat festgestellt, dass man es hier mit missbräuchlich tiefen Löhnen zu tun hat. Das hat die Kantonsregierung bewegt, hier zu handeln.
Trotzdem kommt man dem Problem damit bei eigentlich?
Die Kantonsregierung im Tessin ist diejenigen Kantonsregierung in der Schweiz, die am meisten zu dieser Waffe des Normalarbeitsvertrags greift. Der Normalarbeitsvertrag ist ein Arbeitsvertrag, der politisch durchgesetzt werden kann, wenn die Sozialpartner keinen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen haben und wenn es Missbräuche gibt. Diese Missbräuche gibt es. Es ist ein politisches Thema hier im Tessin, dass Niedriglohnkonkurrenz aus Italien hereinkommt, dass Löhne bezahlt werden, die in der Schweiz nicht ausreichen würden, um zu überleben. Das muss verhindert werden und da ist der Weg dieses Normalarbeitsvertrags in der Sicht der Tessiner Kantonsregierung der richtige. Es ist ein Eingriff in den freien Markt.
Unser nächstes Thema, Alexander Grass, und damit bewegen wir uns in der Welt der Kultur. Einer unserer Arbeitskollegen, ein Journalist beim Tessiner Fernsehen und Radio, RSI, der kam diese Woche in die Schlagzeilen, weil er sich an eine Vernissage bewegte und dort, man glaubt es fast kaum, ein Kunstwerk zerstörte. Geben Sie uns mal die Einzelheiten, Alexander Grass.
Ja, am Samstag fand die Vernissage statt im Kulturzentrum von Lugano. Es ging um moderne Kunst, die gezeigt worden sind. Es ist Kunst, die der Stadt geschenkt worden sind. Werke, die von einem Sammler-Ehepaar kommen. Eine bedeutende Sammlung, die jetzt immer wieder gezeigt wird. Erwartet wurden 200 Gäste an dieser Vernissage. Es kamen 600. Und in dem Gedränge soll sich dieser Radiokollege soll gestoßen worden sein von hinten oder er soll möge doch zur Seite treten. Das hat er gemacht, aber er kollidierte dann mit diesem Glaskunstwerk, das dann sofort in 1000 Stücke zersprang. Der Kollege wäre natürlich am liebsten im Boden versunken, aber der Schaden ist nicht wieder gut zu machen.
Nun, kleben kann man es nicht, aber trotzdem so ein Kunstwerk, das kostet etwas. Wer bezahlt denn jetzt die Rechnung?
Ja, es ist eine komplizierte Frage. Also der Radiokollege ging dahin nicht aus beruflichem Interesse. Das bedeutet, dass die SRG also nicht bezahlen muss quasi. Das ist kein Arbeitsunfall gewesen. Es kommt seine persönliche Haftpflichtversicherung in Frage. Es kommt die Haftpflichtversicherung des Museums in Frage und natürlich diejenige der Leihgeber, also der Besitzer dieses Kunstwerkes. Jetzt die Neuigkeit ist die, dass die Versicherung der Eigentümer, der Leihgeber jetzt eingesprungen ist in diese Zahlung, die übrigens, da auch das ein Problem, das Werk ist ein Unikat, das kann natürlich nicht mehr repariert werden, der Künstler ist verstorben. Welchen Wert soll man da einsetzen? Es ist eines der bedeutendsten Werke der italienischen Arte Povera-Bewegung. Das sind alles noch offene Fragen.
Diese Woche wurde am Nationalen Höchstleistungsrechenzentrum der ETH in Lugano ein neuer Supercomputer in Betrieb genommen. Ein unglaublich schneller Apparat. Haben Sie da einzelne Zahlen dafür, Alexander Grass, wie groß dieser Computer und wie schnell der ist?
Ja, diese Zahlen sind sowieso praktisch nicht mehr nachzuvollziehen. Es geht um einen sogenannten Petaflop-Rechner. Also das ist ein Rechner, der ist so schnell wie 100.000 PCs. Er heißt Pitstaint. Man muss sich das vorstellen, wenn man das umrechnen würde. Also ein Petaflop, das ist, wenn 6 Milliarden Menschen 460 Jahre lang jede Sekunde eine Rechnung mit dem Taschenrechner ausführen, dann leisten sie also die gleiche Arbeit wie dieser Pitstaint in einem Tag. Also das ist jetzt sozusagen die Formel 1 der Supercomputing-Liga, die hier spielt. Das kommt nach Lugano. Dieses Gerät wird in Betrieb genommen hier. Aber die eigentliche Innovation ist der Energieverbrauch.
Alexander Grass, Korrespondent von Radio SRF im Tessin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.